Ja, super schön.
Ja, super schön, dass du wieder bei einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung dabei bist. Heute super spannend. Warum? Wir werden uns mal genau anschauen, was sind denn die Systemunterschiede zwischen privater und gesetzlicher? Wie merkst du das vor allen Dingen in der Praxis, was deine Gesundheit betrifft? Wie merkst du das im Geldbeutel? Und wie positionierst du dich am schlausten? Von daher ganz viel Spaß beim Zuhören. Was sind jetzt eigentlich die Unterschiede zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung? Wie funktionieren beide Systeme? Wie ist es vor allen Dingen für dich in der Praxis, wenn du zum Arzt gehst? Wo sind die wesentlichen Unterschiede, das, was du jeden Tag dann quasi erleben könntest, wenn du denn mal was hast? Genau das werden wir uns jetzt mal anschauen, sodass du genau weißt, wie funktioniert eigentlich die gesetzliche, wie funktioniert die private, was sind die Unterschiede auf der Beitragsseite, auf der Leistungsseite, wie ist das im täglichen Handling, respektive wie ist das vor allen Dingen entsprechend mit den Beiträgen im Alter, sodass du einfach mal ein gutes Gefühl darüber bekommst, wie differenzieren sich eigentlich beide Systeme in Deutschland. Das Erste, was du wissen darfst, es gibt in ganz Europa kein einziges Land, wo eine private Krankenversicherung eine gesetzliche substituiert. In allen anderen Ländern um uns herum ist es so, dass es eine Versicherung für alle gibt, wo dann auch der Beamte, der Politiker, der Spitzenverdiener, der Freiberufler alle in ein einheitliches System einzahlen. Hier in Deutschland haben wir entsprechend immer noch dieses bipolare System. Ich bin im Ganzen damals, als ich an der Uni noch am Forschen gewesen bin, mal auf den Grund gegangen. Das kam einfach nur deswegen zustande, weil man damals hingegangen ist und hat gesagt, naja, pass auf, die Leute, die die Gesetze machen, die Politik, die besser verdienen, der Klerus, die ganzen Freiberufler, die sind wirtschaftlich besser aufgestellt, können das ganze Thema Krankenversicherung für sich selber organisieren. Der normale Arbeiter auf dem Land kann das nicht. Und so hat man dann für die Menschen, die im Grunde genommen der arbeitenden Klasse angehörten, eben diese gesetzliche Krankenversicherungspflicht irgendwann eingeführt. Bismarck 1883 hat das Ganze vom Stapeln dann gelassen, so wie wir es heute zumindest kennen. Es ist längst überholungsbedürftig, aber erstmal ist das die Ausgangsbasis. Naja, und ähnlich wie bei der Altersvorsorge, wo ein Beamter auch nicht einzahlt oder wo ein Freiberufler in sein Versorgungswerk, aber nicht in die Rente einzahlt, ist in der gesetzlichen genauso, dass eben bestimmte Berufsgruppen sich letztendlich privat versichern dürfen, aufgrund ihres Statuses, aufgrund ihres Einkommens. Und andere müssen eben in der gesetzlichen versichert sein. Und so ist das bei uns organisiert. Also das ist der erste große Unterschied, wenn man so will. Nicht jeder kann in die private Versicherung. Das sind in der Regel Studenten, Selbstständige, Freiberufler. Unter Freiberuflern versteht man Ingenieure, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Ärzte etc. Dann alle Selbstständigen. Und bei Angestellten tatsächlich nur der jetzt ab 2024 Richtung 70.000 Euro und mehr brutto im Jahr verdient, die können überhaupt da rein. Und vielleicht, wenn du angestellt bist, kurze Anekdote, hier zählen wirklich nur wiederkehrende Einnahmen mit rein. Wenn du beispielsweise ein relativ niedriges Fixum hast, bekommst den Rest über Provision. Die Provision zählt dann erstmal nicht mit rein. Du musst im Fixum, in den Sachen, die regelmäßig kommen, ja, musst du diese 70.000 Euro knacken. Der ist etwas drunter, 69.000 ungrad für nächstes Jahr, zumindest erstmal vorbesprochen ist und dann sehr wahrscheinlich auch kommen wird. Das ist die Ausgangslage, also es kann erstmal nicht jeder in die private. Und was ist jetzt im Grunde genommen der große Unterschied? Lass uns das mal der Reihe nach machen. Das Erste, wie ist es denn mit den Beiträgen? Ich habe es einfach mal nachgerechnet. 1970 hat jemand als Höchstbeitrag noch 50 Euro, also 100 D-Mark gezahlt. Heute, beziehungsweise in 2024 geht das Ganze sogar Richtung über 1.000 Euro, die da im Monat fällig werden. Das hätte man sich damals wahrscheinlich so niemals vorstellen können. In der gesetzlichen ist der Beitrag, den du zahlst, abhängig von deinem Einkommen. Dann wird dein Bruttoeinkommen genommen und dann werden die Prozentsätze hinterlegt für Krankenversicherung und Pflegepflichtversicherung. Pflegepflicht steigt ab 2024 wieder, Krankenversicherung erstmal nicht, aber eventuell die Zusatzbeiträge. Du hast dann meinetwegen zurzeit 14,6% für deine Krankenversicherung vom Einkommen abzuführen. Dann nochmal den Zusatzbeitrag, der je nach Kasse differiert, plus die Pflegepflichtversicherung. Das dauert nicht mehr lange, dann sind wir auf jeden Fall Richtung 20% hier unterwegs. Und das geht vom Einkommen dann, wenn du angestellt bist, hälftig entsprechend weg. Hälfte Arbeitgeber, Hälfte du. Wenn du eben als freiwilliges Mitglied, also jemand, der sich auch theoretisch privat versichern dürfte, und nicht angestellt ist, gesetzlich versichert, dann eben von deinen Einkünften, die du Abzug deiner Kosten letztendlich überbehältst. Also du hast bestimmte Einnahmen, du hast bestimmte Ausgaben und dann dein zu versteuerndes Einkommen beziehungsweise das, was brutto da drüber bleibt, so ist, das wird mit Krankenversicherungsbeitrag belegt. Ja, und das, die sind dann auch wieder absetzbar zu 100% und dass dann irgendwann dein zu versteuerndes Einkommen dabei rauskommt. Also so ist das in der gesetzlichen geregelt, in der privaten wird das pro Kopf kalkuliert. Da zahlst du also für jede Person, die privat versichert werden möchte, also wenn du beispielsweise nur dich versicherst, dann natürlich nur für dich, kommt Nachwuchs dazu, dann möglicherweise auch für den Nachwuchs. Da muss man dann schauen, ist der eventuell über den Partner mitversicherbar? Das hängt bestimmt von bestimmten Eckdaten ab, die aber eher ein Thema wären für ein weiteres Video. Aber das sind die großen Unterschiede. Die gesetzliche kalkuliert also am Einkommen, die private nach Eintrittsalter und Gesundheitszustand, nicht mehr nach Geschlecht seit 2013. Vorher wurden auch Männlein und Weiblein noch im Preis unterschieden, das macht man mittlerweile nicht mehr. Das ist erstmal ein großer Unterschied. Wie ist es mit der Beitragsentwicklung in der privaten Krankenversicherung? Das ist völlig ergebnisoffen. Du hast Versicherer, die oftmals Tarife am Anfang relativ günstig auf den Markt schmeißen und nach hinten raus sehr teuer werden. Du hast Versicherer, die machen ihre Hausaufgaben richtig gut. Nimm dir mich, ich bin seit 24 Jahren privat versichert, zahle 441 Euro im Monat, bin Oberkante, Unterlippe versichert, Einbettzimmer, freie Krankenauswahl, Privatpatientenbehandlung, hohe Zahnerstattung und alles ist entsprechend mit drin. Solche Versicherer gibt es auch. Und deswegen kann man per se nicht sagen, wie ist das mit den Beiträgen. Tendenziell kann man aber festhalten, dass auch die steigen. In der gesetzlichen in den letzten über 50 Jahren um 5,76% im Schnitt. In der privaten ganz stark abhängig davon, wo jemand versichert ist. Wir haben Versicherer, die haben nur um 2-3-4% erhöht. Wir haben aber auch welche, die haben um 6-7-8-9% erhöht. Ja, also mit anderen Worten, da muss man dann den Einzelfall sich anschauen. Wie ist die Situation finanziell generell? Du musst dir vorstellen, allein im letzten Jahr hat der Bund alleine knapp 30 Milliarden nochmal reinstecken müssen, damit die Kassen ausreichend Mittel haben, um halt die ganzen Rechnungen, die Mitglieder im Grunde genommen ins Feld führen, den ganzen Verwaltungsapparat bezahlen zu können. Wir haben mittlerweile 16 Millionen Deutsche, die zwar in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und Leistungen daraus beziehen, aber gar keinen Beitrag zahlen. Das ist eben ein Stück weit ein systemimmanentes Problem, was wir einfach haben. Da ist auch keiner schuld drin, das muss in den Pranger gestellt werden. Ich bin der Letzte, der nicht sagen würde, Sozialversicherungssystem macht nicht absolut Sinn. Nur dann sollten meiner Meinung nach auch alle da einzahlen. Geht aber so nicht, weil die privaten Krankenversicherer momentan das Zepter hochhalten und eigentlich dafür verantwortlich sind, dass das ganze Gesundheitssystem überhaupt noch funktioniert. Wenn du beispielsweise mal auf Google gehst und gibst die Wort ein Zukunftsuhr, PKV, dann siehst du die Rückstellung, die die dort entsprechend haben, Altersrückstellung für das Generationenproblem, was vor uns liegt, spricht für die demografische Entwicklung in Deutschland, dass einfach zu wenige Kinder in die Welt gesetzt werden, um nach hinten raus halt noch die Renten zu zahlen, die man heute zahlt. Und das Gleiche gilt eben auch für die Krankenversicherung. Auch da ist das ein Problem. Und die haben mittlerweile über 322 Milliarden in der Rücklage. Und das ist halt einer der größten Unterschiede zwischen den ganzen beiden Systemen. In der gesetzlichen ist es einfach eben Fakt, dass das System wegen Konkursverschleppung meiner Meinung nach längst von Kadi hätte gezogen werden müssen, wenn ich jedes Jahr weniger tendenziell einnehme, als ich ausgebe und das dann entsprechend irgendwie mit Steuern und irgendwelchen Zuschüssen auffüllen muss, dann wäre ein privatwirtschaftliches Unternehmen echt am Sprudeln, wenn es das entsprechend nicht öffentlich machen würde. Hier ist das eben so. Naja, und die neuesten, Ideen, um das Ganze zu cutten oder das Ganze zu kitten, besser gesagt, ist ja einmal hier von Karl, der dann vorschlägt und sagt, ey, lass uns doch einfach hingehen und den Beitrag nochmal deutlich anheben. Dann siehst du da drunter jetzt den Kassenchef der IKK, der sagt, nee, lass uns weiterhin die Leistung kürzen, um irgendwie dem Ganzen noch Herr zu werden, um diesen leeren Kassen irgendwie Einhalt zu gebieten. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Heute ist es eben völlig normal, dass der Heilpraktiker nicht gezahlt wird, dass Naturheilverfahren nicht gezahlt werden, dass man Zuzahlung bei Arzneimitteln hat, dass wenn du Vorsorge machen willst, viele Ultraschalluntersuchungen, viele sinnvolle Untersuchungen eben nicht mitbezahlt werden, die man dann selber bezahlt. Heute scheint es normal zu sein, dass man beim Zahnersatz, wenn man aufwendig beim Zahnarzt was machen lassen will, relativ viel selber dazu zahlen muss oder eben eine zweiklassige Versorgung wählen muss, damit es irgendwie finanzierbar bleibt. Das war aber nicht immer so. Das ist quasi der Unterschied zur privaten, wenn es darum geht, wie ist das auf der Leistungsseite angesiedelt. Und da haben wir gleich den Übergang zu Punkt 2. Das eine war die Beitragsseite, jetzt gucken wir uns die Leistungsseite an. Bei der Leistungsseite ist es einfach so, in der privaten sind die Leistungen, wenn du sie einmal vereinbart hast, in Stein gemeißelt. Der Versicherer kann nicht im Nachgang hingehen und kann sagen, ich kürze dir jetzt die Leistung, die du einmal vereinbart hast, er kann sie verbessern, er kann sie aber nicht verschlechtern. In der gesetzlichen Gesundheitsreform sind jederzeit möglich, können halt permanent Leistungen weiter runtergefahren werden. Und diese ganzen Leistungskürzungen, die du heute für normal ansiehst, die waren eben nicht immer so. Es bleibt entsprechend auch offen, wo das Ganze enden wird. Aber das ist die Situation, in der wir leben. Finde ich die gut? Nein. Ausdrückliches Nein. Ich habe es schon mal an anderer Stelle gesagt. Es ist tatsächlich so, meine eigenen Eltern, als die auf mich zugekommen sind, haben gesagt, Junge, kannst du mal einen Termin beim Arzt für uns machen? Wir sehen nicht mehr ganz so gut. Wir merken langsam im Straßenverkehr und so weiter, dass wir die Schilder zu spät sehen. Und dann gehe ich da hin und rufe hier bei uns in Lippstadt 3 Augenärzte an. Und es ist nicht ein einziger dabei, wo es möglich ist, einen Termin unter einem halben Jahr zu bekommen. Das ist komplett aus dem Ruder gelaufen, die ganze Kiste. Wenn ich da als Privatpatient anrufe, habe ich in spätestens 4 Wochen meinen Termin. Und das ist was, sage ich mal, das finde ich alles andere als wünschenswert. Und man sieht es eben halt auch in den Systemunterschieden. Bei den Leistungen dummerweise, und da sind wir jetzt, bei den Leistungen gibt es eben entsprechend auch große Unterschiede. In der gesetzlichen Krankenversicherung, ich zitiere dir das mal, ist es so, das 5. Buch des Sozialgesetzbuches sagt, das gilt für die gesetzlich Krankenversicherten, das Wirtschaftlichkeitsgebot, die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein und das Maß des Notwendigen nicht übersteigen. Und das merkt man einfach als gesetzlich Versicherter mittlerweile an vielen Stellen. Ich wüsste gar nicht, wo ich hier anfange, wo ich aufhören soll. Wir haben mehrere tausend Privatpatienten, wir haben aber auch eine Menge Kunden, die gesetzlich versichert sind, wir kriegen sehr viel mit da draußen. Und seht einfach, ein Privatpatient hat einfach komplett andere Zugangswege. Das heißt, auf der Leistungsseite ist es erstmal per se so, in der gesetzlichen Krankenversicherung macht die gesetzliche Kasse die Vorgaben und sagt dem Arzt, was er abrechnen darf. Der Ansprechpartner für den Arzt ist in erster Linie erstmal die Kasse, weil die schreibt ihm vor, wie er entsprechend seine Vergütung zu regeln hat. Er hat entsprechende Gebührenziffern, an die er sich halten muss. In der privaten bist du quasi der erste Vertragspartner mit dem Arzt. Ihr zusammen entscheidet, welche Behandlung hier die richtige ist, welche Medikamente, auch nicht Generika, auch Originalpräparate können dann verortet werden, hier für dich die geeigneten sind. Und die private Versicherung muss in der Regel das zahlen, was der Arzt aufruft, wenn er sich zumindest an gewisse Spielregeln hält, die es hier einfach im Land gibt. Respektive, je nachdem, wie die Krankenversicherung vom Kleingedruckten organisiert ist, kann er oftmals auch über das gesetzliche Maß oder über das, was im Grunde genommen in der Gebührenordnung abzulesen ist, nochmal deutlich hinausgehen, je nachdem, wie die Versicherung organisiert ist. Aber wenn ich schon dabei bin, es gibt eine Gebührenordnung für Ärzte, es gibt eine Gebührenordnung für Zahnärzte, es gibt eine für Heilpraktiker, es gibt für alle, die irgendwie im Medizinwesen eine öffentliche Zulassung, eine Kassenzulassung haben, eine Gebührenverordnung. Und der Unterschied zwischen dem gesetzlichen und Privatversicherten ist der, dass bei einem gesetzlich Versicherten in der Regel deutlich weniger abgerechnet werden kann als beim Privatpatienten. Ich weiß, wenn du Zahnarzt bist, wirst du sofort aufschreiben, wirst sagen, hey Dieter, auch unsere Gebührenverordnung auch für Privatpatienten ist seit Jahrzehnten nicht vernünftig inflationsbereinigt. Ich weiß das, keine Frage. Aber in Ausgangsbasis nehmt ihr auch deswegen lieber Privatpatienten als gesetzlich Versicherte, weil ihr ungleich mehr Geld verdient, zumindest über alle Medizinberufe hinweg. Der Zahnarzt vielleicht mal ein Stück weit ausgeklammert, weil der den gesetzlich Versicherten dann einfach sagt, du pass auf, die Kasse zahlt das und das. Wenn du gute Materialversorgung haben willst, du willst anstatt bei Kunststofffüllung ein vernünftiges Keramik- oder Goldinlay haben, dann zahlst du eben selber und dann kriegt er auch sein Geld. Und das weiß ich auch, dass das so ist. Also lass uns da mal bei Zahnärzten eine kleine Klammer setzen. Aber in allen anderen Bereichen verdient der Arzt in der Regel ungleich deutlich mehr Geld bei einem Privatpatienten als beim gesetzlich Versicherten, zumindest wenn es vernünftig begründet ist. Das ist erstmal so der größte Unterschied zwischen den beiden Systemen. Was man einfach auch sagen muss letztendlich als Kassenpatient, ich habe das Beispiel meiner Eltern zitiert, ist es tatsächlich so, man hat mittlerweile Statistiken dazu geführt und hat herausgefunden, dass jemand, der gesetzlich versichert ist, im Laufe seines Lebens im Durchschnitt gut 100 Stunden mehr in deutschen Ärzte-Wartezimmern verbringt als jemand, der Privatpatient ist. Das ist einfach im Grunde genommen wirklich völlig gaga, dass es so ist, aber es ist einfach entsprechend das, was man täglich da draußen auch erlebt und deswegen ist es eben so, und da gibt es schon relativ große Unterschiede zwischen den beiden Systemen. Hat die gesetzliche deswegen nur Nachteile? Nein, sie ist erstmal wesentlich sozial gerechter. Auf der anderen Seite für Familien oftmals auch der schlauere Weg, weil nicht jeder, der in die private kann, sollte da auch tatsächlich reingehen. Insbesondere, wenn du die Situation hast, dass du planst halt meinetwegen vielleicht ein bisschen, nenn es altmodisch, das Thema Familie anzugehen. Ich finde ehrlich gesagt sehr positiv, dass sich vielleicht auch mal ausreichend Zeit für die Kinder genommen wird, was für viele heute gar nicht mehr möglich ist aufgrund des ganzen finanziellen Drucks da draußen. Aber wenn es irgendwie möglich gemacht werden kann, dass zum Beispiel einer weniger arbeitet oder vielleicht ganz zu Hause bleibt in den ersten Jahren, der andere nur arbeitet und man dann 2, 3 Kinder in die Welt setzen will, da muss man wirklich schauen, dann spielt die gesetzliche ihre Vorteile in der Regel schon deutlich aus, weil in der privaten eben jeder einzeln zahlen muss und dementsprechend man deswegen auch genau überlegen muss, in der jeweiligen Situation, wie sieht meine Zukunft sehr wahrscheinlich aus, wie wäre das, wenn ich mich privat versichern würde. Nur lass dir gesagt sein, wenn du einen Partner hast, der zumindest noch mehr als einen 520-Euro-Job macht, dann ist der Partner in der Regel selber gesetzlich versichert und kein Problem. Und bis 2 Kinder, kannst du dir merken, zahlst du als privat versicherter Mensch, der eben vielleicht noch die 40 nicht geknackt hat, in der Regel nicht mehr als in der gesetzlichen. Also dann ist es quasi linke Tasche, rechte Tasche. Aber du kannst dir trotzdem den ganzen Vorteil der Privaten erkaufen. Das mal so als ganz grobe Faustformel. Es muss natürlich auch vom Gesundheitszustand klappen, damit das Ganze funktioniert. Also Vorteil gesetzliche Krankenversicherung ganz klar im Familienbereich angesiedelt. Weiterer Vorteil der gesetzlichen Krankenversicherung: Du kommst zum Arzt, gibst deine Karte ab, der Arzt rechnet direkt mit der Kasse ab und du bist in der Regel außen vor. Thema durch. So. Dritter Vorteil, den man auch einfach wissen muss: Wenn du gesetzlich versichert bist im Rentenalter, werden, wenn du in der Regel einen normalen Angestellten oder auch selbstständigen Job ausgeübt hast und bist nicht gerade Freiberufler gewesen, im Alter nur deine gesetzliche Rente und betriebliche Altersvorsorge für die Verbeitragung der Krankenversicherung rangezogen. Alle privaten Einnahmen, Mieteinnahmen und was man sonst noch so generieren kann, da wird kein Beitrag drauf erhoben. Deswegen kann man tendenziell sagen, wenn jemand in seinem Leben eben gesetzlich versichert gewesen ist, dass er im Rentenalter dann eigentlich einen guten Deckel darauf hat, was er entsprechend an Beitrag zahlt. Ich muss aber fairerweise dabei sagen, wenn man im Rentenalter noch irgendwie sagt, ey, mir fliegt die Decke auf den Kopf, ich sehe das bei unserem Vater, ja, der will auch nicht den ganzen Tag zu Hause sein, ich glaube, unser Mutter will das auch nicht, ja, und will noch ein bisschen was machen, hat noch einen Beraterjob oder macht noch ein bisschen was nebenberuflich, macht noch ein bisschen was selbstständig, dann sind natürlich auch diese Einkünfte im Alter mit Beiträgen belegt. Wenn man Freiberufler ist, sowieso sämtliche Einkünfte, und ich tippe mal, dass nur eine Frage der Zeit ist, bis alle gesetzlich Krankenversicherten irgendwann auf alle Einkünfte im Alter, zumindest ab einer gewissen Größenordnung, Beiträge zahlen müssen. Denn die Kassen sind leer, woher sollen sie sonst nehmen am Ende des Tages? Ja. Das ist aber was, was per se erstmal ein Vorteil in der gesetzlichen Kasse ist, dass man da entsprechende gewisse Kalkulationssicherheit einfach hat. Wobei ich letztens einen Vortrag hier gehalten habe vor den Rotariern in Lippstadt und habe dann gesehen, dass doch relativ viele von den älteren Herrschaften, die in der gesetzlichen Krankenversicherung geblieben sind, auch weiterhin den Höchstbeitrag in der Rente zahlen, weil eben halt auch dann entsprechend noch weitere Einkünfte erzielt werden. So, deswegen das vielleicht nochmal als kleine Anekdote an der Stelle. Nachteile der gesetzlichen Krankenversicherung ergeben sich so ein bisschen aus dem, was ich bereits besprochen habe, sprich auf der Leistungsseite. Das ist einfach so, du hast als gesetzlich Versicherter das Problem, du bist der Tatsache ausgeliefert, dass der Staat entscheidet, was noch gezahlt wird und was nicht. Und wenn die der Meinung sind, ab morgen, es gibt keinen Heilpraktiker mehr, dann gibt es halt keinen Heilpraktiker mehr, der erstattet wird, dann musst du das selber zahlen. Und das kann in allen Bereichen wie so ein Damoklesschwert, was über einen schwebt, jederzeit passieren. Was unter uns gesagt natürlich überhaupt nicht schön ist, aber wenn ich in die Schweiz beispielsweise gucke, als man da die Bürgerversicherung eingeführt hat und gesagt, alle müssen ins gesetzliche System rein, hat man gleich mal eben die Gunst der Stunde ergriffen und hat festgelegt, dass man erstmal 2.000 Franken Selbstbeteiligung im Jahr hat. Das könnte man meiner Meinung nach in Deutschland aufgrund der etwas anderen Einkommensstruktur gar nicht durchsetzen. Aber nichtsdestotrotz will ich damit sagen, du weißt nicht, wohin die Reise geht. Und das ist ein bisschen die Herausforderung. Du hast gleichzeitig den Nachteil als gesetzlich Versicherter, du hast kaum Mitspracherecht. Wenn du irgendwie zu einem Spezialisten willst, du willst zu irgendeiner richtigen Koryphäe, weil du meinetwegen Tumor im Kopf hast, und es geht um Leben und Tod, und du hast keinen Bock, da einfach nur die Chemiekeule in Form von einer Chemotherapie drauf zu knallen, die ja nicht nur die Kranken, sondern auch die ganzen gesunden Zellen und Organe angreift, und du weißt, wie das ist, wenn einer mal durch die Hölle ist, von so einer Therapie gegangen ist, sondern sagst, ey, ich will zu irgendeinem Spezialisten, der bietet meinetwegen eine Photontherapie an, wo das gezielt und lokal angestrahlt wird, wo ich gar keine Chemotherapie machen muss. Oder ich möchte eine Einrichtung, die mit dieser speziellen Krebsart halt extrem weit vorne ist und die Überlebenschance nochmal deutlich verlängert, respektive mich vielleicht ganz heilen kann. Dann hast du als gesetzlich Versicherter, das kann ich dir sagen, ein richtiges Problem, weil dort entsprechend niedergeschrieben ist, du musst das nächstgelegene Krankenhaus dort behandeln, einen Arzt nehmen. Und selbst wenn man dir das okay gibt, ein bisschen weiter zu gehen, wenn du eine richtige Koryphäe, einen richtigen Spezialisten anzapfst, wie meinetwegen Professor Sami in der Inniklinik in Hannover, der sicherlich einer der Top-Spezialisten Europa ist für Operationen am offenen Schädel, beim eigenen Schrauberlandeplatz da, der arbeitet nicht für den Kassensatz. Der hat einen deutlich höheren Satz, den er nimmt. Weiß ich, weil mein eigener Onkel da gewesen ist und am Ende 60.000 Euro aus eigener Tasche dazu gezahlt hat und mir dann aber gesagt hat, Junge, wenn es um Leben und Tod geht, dann willst du den besten Mann, dann willst du den besten Arzt, die beste Frau letztendlich entsprechend haben und nicht irgendjemanden. Das Gleiche, wenn du chronisch krank wirst, wenn ich mit den älteren Herrschaften spreche, die sich immer wieder bei uns melden, die schon lange privat versichert sind, die sagen immer, Dieter, du wirst dann älter werden, die Zahl ist gar nicht so schlimm. Aber diese ganzen kleinen Nebenerscheinungen, diese ganzen kleinen chronischen Sachen, Gicht, Rheuma, Arthritis, Gelenkbeschwerden, wenn du viel Sport gemacht hast, all die Dinge, die sich dann im Alter dann irgendwie vielleicht dann ungünstig auswirken, die schränken dich schon in deiner Lebensqualität ein, insbesondere wenn du liebgewonnene Sachen wie Tennis spielen oder so nicht mehr machen kannst. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, auf sämtliche Mediziner und neueste Forschung und alles das letztendlich, was gerade wirklich maximal möglichst zurückzugreifen, dann ist das was, das der gesetzliche Versicherer dann leider so nicht kann. Und da sehe ich schon entsprechend einen großen Nachteil, wenn ich ehrlich bin, das ist auch der größte Nachteil meiner Meinung nach. Nicht nur das längere Warten auf Termine, das kann mitunter auch mal richtig problematisch sein, wenn du wirklich ein Problem hast. Ja? Aber vor allen Dingen auch, dass du diese Mitsprachemöglichkeit nicht hast, dass du diese Wege nicht gehen kannst. Wir haben schon Kinderleben gerettet, weil die einfach von Professor zu Professor konnten mit sehr seltenen Erkrankungen, weil man eben halt durch den Privatversicherungsstatus überhaupt da rein Fuß in die Tür bekommen hat. Und da sind wir gleichzeitig auch bei der privaten Krankenversicherung. Da sind ganz klar die Vorteile. Jetzt machen wir es mal so da angesiedelt, dass sie letztendlich genau diese Wege, dass du diese Wege gehen kannst. Insbesondere, wenn dein Kleingedrucktes gut geschrieben ist, wenn du deine Hausaufgaben gut gemacht hast, hast du einfach komplett anderen Fundus an medizinischen Möglichkeiten. Statistisch gesehen lebst du zwischen 5 und 7 Jahren sogar länger, wenn du Privatpatient bist. Das hat auch damit zu tun, dass du einfach viel schneller an Termine kommst, die Ärzte sich mehr Zeit nehmen können, du aber vor allen Dingen immer den modernsten Stand an Medikamenten, an Medizin letztendlich abrufen kannst. Du weißt, Wissenschaft ist immer der neueste Stand von Irrtum. Viele Leistungen oder viele Therapieverfahren, die sehr sinnvoll sind, brauchen teilweise eine Ewigkeit, bis sie in die Kataloge der Kassen aufgenommen werden, bis sie also erstattungsfähig sind. Als Privatpatient, wenn die Kasse in deinem Sinne denkt, kannst du häufig schon viel, viel früher daran und das ist mitunter in vielen Fällen schon Gold wert gewesen. Ja? Das ist auch der größte Vorteil, die Leistungsseite ganz klar für privaten Krankenversicherungsthematik. Beitragsmäßig muss man sagen, kann es ein Vorteil sein, wenn du in jungen Jahren schlaue Moves machst, wenn du in jungen Jahren da reingehst und machst das Ganze halt entsprechend mit einem niedrigen Einstiegsbeitrag. Verstehst die private Krankenversicherung nicht als Sparbüchse, sondern legst dieses Geld konsequent zurück, kannst du dafür sorgen, dass du im Alter gar keine Beiträge zahlst und ewig alt werden kannst. Das sind alles Rechenexempel. Die kannst du ja mal in Ruhe anschauen, aber so kompliziert ist es nicht. Wenn du gesetzlich 1.000 zahlst und der privaten 500, legst 500 Euro konsequent in den ETF-Sparplan, von mir aus auch steuerlich begünstigt, über deine eigene GmbH oder meinetwegen über irgendeine staatsgeförderte Variante zurück, dann kannst du damit im Alter sehr wahrscheinlich deine Beiträge auf Ewigkeiten bezahlen. So, das solltest du auch tun. Dann ist es auf der Beitragsseite auch ein Vorteil, aber es ist auch, und das sind wir gleich bei den Nachteilen, auch regelmäßig ein Nachteil, denn wenn du dich in der privaten am Anfang irgendwie von dieser ganzen schwachsinnigen Werbemaschinerie da draußen hast locken lassen, so von wegen kommen die Privat und spar Kohle. Das ist nicht die Idee, sondern tendenziell ist die gesetzliche in jungen Jahren teurer als die private. Das dreht sich ja beim Alter häufig. Und wenn Leute dann sich von solchen fadenscheinigen Argumenten am locken lassen, gehen in die private rein und denken, sie würden damit dauerhaft Geld sparen, dann mag das temporär stimmen. Auf lange Sicht längst nicht immer. Insbesondere, wenn das ein unterkalkulierter Tarif ist, der im Alter sehr, sehr teuer wird. Also mit anderen Worten, auf der Beitragsseite hast du eine gewisse Unsicherheit da drin. Ja, ich weiß, die gesetzliche kann auch permanent erhöhen. Die private aber eben gleichermaßen. Du hast den Nachteil, dass du jede Person mit einem Beitrag belegt bekommst. Das musst du einfach wissen. Du hast auch den Nachteil, wenn du es so willst, wenn du zum Arzt gehst, schickt zukünftig, der Arzt ist ja dein Vertragspartner, wie ich es gesagt habe, die Rechnung zu dir nach Hause und du musst quasi die Rechnung bezahlen. Du bist für die Rechnungserstattung bzw. Begleichung verantwortlich. Und der Versicherer, der guckt sich das an und muss nicht unbedingt immer alles übernehmen. In der Privaten wird nicht immer alles übernommen. Es wird nicht, ist nicht so, wie es da draußen in der Werbung versprochen wird. Es gibt durchaus Fälle, wo ein Privatversicherer, der denkt, das ist doch kein Problem, ich schicke die Arztrechnung hin und dann kommt die Kohle nicht, weil im Kleingedruckten nicht aufgepasst wurde und irgendwelche Klauseln der Versicherung die Möglichkeit geben, die Rechnung gar nicht zu übernehmen oder zu kürzen. In der Praxis ist es aber in der Regel so, wenn du privat versichert bist, dann hast du eine App auf deinem Handy drauf, die Rechnung vom Arzt kommt, du machst ein Foto davon, holst dir das Geld von der Kasse, wenn die einigermaßen auf Zack ist, hast du das in ein paar Tagen und überweist es dann an den Arzt weiter, hast ja auch Zahlungsziele und im Krankenhaus kannst du auch direkt den Versicherer im Krankenhaus abrechnen lassen, um da nicht zu stark in Vorleistung zu gehen. Also wenn du jetzt noch irgendwie deine Eltern oder so sprichst, die sagen, oh, privat, muss in meine Vorleistung gehen, ladet euch die jeweilige App der Versicherung runter, dann müsste es zumindest bei den meisten Gesellschaften so sein, dass du nicht mehr in Vorleistung gehst. Aber theoretisch ist das erstmal ein Nachteil, den man in der Privaten hat, mit dem man einfach leben muss. Das sind so ganz grob die Vor- und Nachteile in den beiden Systemen. Das ist auch ein bisschen die Systemunterschiede, wie ist es, wenn ich zum Arzt gehe. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du diesen Überblick dir schon mal nimmst, das längst nicht alles, ich weiß, da könnte man jetzt noch 3 Stunden drüber philosophieren und es werden jetzt viele sagen, Dieter, du hättest noch dies, jenes, Folgendes ergänzen können. Aber dass man zumindest schon mal einen guten Überblick hat, wo sind denn die wirklichen Systemunterschiede zwischen den beiden gesetzlichen und privaten, die wir bei uns im Land haben, und du erstmal einen guten Überblick hast, wie kannst du dich hier positionieren und wann kannst du dich vor allen Dingen positionieren, je nach Einkommen und Beruf. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir einen schönen Überblick gegeben, was wirklich die Unterschiede sind zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung, sodass du eine viel bessere Entscheidung treffen kannst. Und wenn du sagst, Dieter, ehrliches Wort, ich würde mir das Privatversicherungsthema mal genauer anschauen, möchte aber von Anfang an möglichst viel richtig machen und nicht irgendwo in Bern aufsitzen und einen Tarif abschließen, der mir im Alter um die Ohren fliegt, dann kann ich dir nur anbieten, unter der Podcast-Folge findest du eine Verlinkung, buch dir einen Termin bei mir, wir sprechen das erstmal 10, 15 Minuten lang durch und gucken, macht es überhaupt in deiner Situation Sinn, auch vom Gesundheitszustand, dass du langfristig da reingehst, und wenn ja, wie richtest du das Ruder so aus, dass es langfristig richtig gut funktioniert? Und genau das werden wir hinbekommen. In diesem Sinne, schöne Zeit.